ARD.
SWR Kultur. Forum.
Mit Geli Henselt und dem Thema Rezession und Ampel aus. Wie kommt die Wirtschaft aus der Krise? Nach etwas mehr als 1000 Tagen ist die erste Ampelregierung Deutschlands Geschichte. Zerbrochen ist sie nicht nur, aber auch an der Wirtschaftspolitik. Und jetzt sind manche vermutlich erleichtert, dass es vorbei ist mit der Koalition aus SPD, Grünen und FDP. Andererseits steckt Deutschland in der Rezession fest. Viele wünschen sich deshalb einen klaren Kurs in der Wirtschaftspolitik, auch damit die Unternehmen Planungssicherheit haben. Aber wie soll dieser Kurs aussehen? Was braucht die Wirtschaft von der Politik? Wie lässt sich der Standort Deutschland stärken? Mit mehr Subventionen oder mit Kürzungen beim Sozialetat? Und wie geht's weiter mit der Schuldenbremse? Darüber diskutieren wir in diesem SWR Kulturforum mit Henrike Adamsen. Sie ist Redakteurin für Klimapolitik und Volkswirtschaft bei der Wirtschaftswoche. Und mit dabei ist auch Dr. Christian Rusche. Er ist Senior Economist am Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln e.V. Und mitdiskutieren wird auch Marie-Christine Ostermann, die Präsidentin des Verbands Die Familienunternehmer. Frau Ostermann, ganz ehrlich mal, sind Sie als Unternehmerin froh über das Aus der Ampel oder fürchten Sie zumindest so ein bisschen, dass jetzt halt auch wichtige wirtschaftspolitische Anliegen erstmal auf Eis gelegt werden?
Wir, die Familienunternehmer, sind sehr froh, dass die Ampel jetzt Geschichte ist, denn sie war einfach komplett handlungsunfähig. Die wirtschaftliche Lage für die Familienunternehmen im Land ist so schlecht wie noch nie. Fast niemand ist bereit, hier noch Investitionen zu tätigen. Die Investitionen finden hauptsächlich im Ausland statt. Wir sind auf dem Weg in die Deindustrialisierung. Und deswegen brauchen wir jetzt Handlungsfähigkeit, einen klaren Kurs für eine gesamthafte Wirtschaftspolitik, die wieder für Wettbewerbsfähigkeit sorgt und für Verlässlichkeit am Standort Deutschland, dass Investoren das Vertrauen wieder finden, hier zu investieren. Und wir brauchen ein Wachstum, das selbsttragend ist und das eben nicht auf neuen weiteren erkauften Schulden aufbaut. Das wäre nämlich nicht nachhaltig. Und wir erwarten jetzt schnellstmöglich Neuwahlen und eine marktwirtschaftliche Wirtschaftswende für nachhaltiges Wachstum.
Frau Adamsen, was würden Sie sagen, so insgesamt, wie blickt denn die Wirtschaft auf dieses, kann man schon sagen, politische Chaos im Moment in Berlin?
Naja, ich glaube, es ist schon gemischt. Also die Erleichterung ist, glaube ich, groß, weil die Hoffnung jetzt da ist, dass es doch schnell wieder zu diesem klaren Kurs kommt, der dann auch Sicherheit verspricht. Aber mit der offenen Frage, wann das Misstrauensvotum gestellt wird und wann entsprechend auch die Neuwahlen dann stattfinden werden, ist natürlich erstmal auch unklar, wie das weitergeht. Und die paar Punkte, die Olaf Scholz jetzt noch durchbringen will, dafür ist er angewiesen auf die Unterstützung der Union und da ist ja eben auch nicht klar, ob es dazu jetzt kommt.
Auf die paar Punkte, die Sie gerade angesprochen haben, auf die schauen wir auf jeden Fall auch nochmal. Herr Dr. Rusche, ich würde von Ihnen nochmal gerne erst wissen, wie Sie auf die aktuelle Diskussion, auch diese aktuelle Unsicherheit blicken, vor allem weil ja politische Stabilität schon lange auch ein Standortvorteil für Deutschland war. Leidet dieser Standortvorteil im Moment und wenn ja, wie sehr?
Also da muss man, glaube ich, differenzieren. Also das eine ist klar, ja, also seitdem, ich glaube, die drei Ampelpartner unterschiedliche Wirtschaftsgipfel gemacht haben, ohne sich gegenseitig einzuladen, war eigentlich klar, dass da keine Impulse mehr zu erwarten sind, weil die Vorstellungen einfach zu weit auseinandergehen. Ja, das heißt, da war klar, da kommt nichts mehr. Könnte jetzt heißen, naja, wenn sich nichts verändert, dann wissen wir ungefähr, wo es hingeht. Das wäre positiv. Negativ ist aber, dass wir, da wir uns in einer Abwärtsspirale befinden, bräuchten wir eigentlich positive Signale. Von daher ist dieses Ampel aus und der Stillstand, bis irgendwelche Ergebnisse wieder zu einer Regierung führen, das ist tatsächlich jetzt erstmal negativ.
Gerade geht es eben in der Diskussion vor allem um die Frage, wann stellt der Kanzler die Vertrauensfrage, wann gibt es dann Neuwahlen? Zu dem Zeitpunkt, an dem wir diese Sendung jetzt aufzeichnen, da sind die Fragen noch nicht geklärt. Aber macht es für die Wirtschaft wirklich einen so großen Unterschied, wann gewählt wird? Also Frau Ostermann hat gerade schon gesagt, möglichst schnell. Welcher Termin wäre denn aus Ihrer Sicht günstiger, Herr Rusche?
Es war ja schon klar, dass aus der Ampel keine Impulse mehr kommen und deswegen sind jetzt Neuwahlen tatsächlich eine Chance und da würde ich auch dafür plädieren, je eher, desto besser. Wir müssen danach ja noch eine Regierung finden und die muss dann erstmal versuchen, ihre Vorstellung umzusetzen. Das heißt, je früher wir damit beginnen, desto besser.
Also wir haben 2:0 im Moment 0 für die raschen Neuwahlen. Frau Adamsen, machen Sie ein 3:0 draus oder sagen Sie, ist jetzt eigentlich nicht Prio 1, dass wir so möglichst schnell wählen?
Wenn Sie das so formulieren, ist die Antwort ja eigentlich klar. Also wir brauchen da schon sehr, sehr dringend Klarheit. Und vor allen Dingen, was ja jetzt spannend werden sollte, ist eben der Ideenwettbewerb darum, wie denn die Reformen eigentlich aussehen. Also es gibt ja jetzt schon so eine klare Zweiteilung. Also es wird dieses Narrativ aufgebaut. Wir haben jetzt Schwarz-Gelb gegen Rot-Grün. Also entweder eine klare Wirtschaftspolitik der Deregulierung oder eben Subventionen und pro oder rentenstabilisierende Wirtschaftspolitik. Und das wird jetzt interessant, wenn sich die Parteien da eben nochmal genauer positionieren und sagen, mit welchen Reformvorschlägen sie denn dann eigentlich in den Wahlkampf geben wollen. Und das ist eigentlich genau das, was wir jetzt brauchen.
Es wird interessant, aber ist es auch das Richtige, also dass wir jetzt sozusagen sofort in den Wahlkampf starten und dann auch mit so einer Polarisierung von diesen beiden Positionen?
Ich finde, es ist ganz wichtig, dass es jetzt um die richtige Wirtschaftspolitik geht und um die Debatte darüber. Denn wir müssen klar sagen, Investitionsentscheidungen von Unternehmern, die werden ja langfristig getroffen. Und jeden Tag werden solche Entscheidungen gerade gegen den Standort Deutschland und auch gegen Europa getroffen. Die Firmen investieren im außereuropäischen Ausland und das bedeutet dann eben meistens, dass diese Investitionen für mehrere Jahrzehnte getätigt werden und die Firmen mit den Arbeitsplätzen dann eben nicht hier in Deutschland präsent sind. Und das müssen wir schnellstmöglich wieder ändern, dass möglichst viele Investitionen hier wieder bei uns getroffen werden. Und dafür brauchen wir aber eine ganzheitliche marktwirtschaftliche Wirtschaftspolitik.
Sie haben es gerade schon gesagt, Frau Adamsen, es geht, ich formuliere es mal ein bisschen anders, um Team Habeck gegen Team Lindner. Beide haben ja ein Wirtschaftspapier vorgelegt. Schauen wir doch vielleicht erstmal auf das Papier von Christian Lindner. Wirtschaftswende für Deutschland heißt es. Frau Adamsen, ist es der richtige Blick, den der Finanzminister da auf die Wirtschaft in Deutschland und um die Zukunft der Wirtschaft in Deutschland hat?
Das ist schon schwierig, glaube ich, so pauschal zu sagen. Aber er hat eben diese klare Wirtschaftsagenda. Er setzt darauf, Regulierung abzuschaffen. Er will die Steuern senken für Unternehmen und im Grunde ja so ein bisschen mehr Spielraum schaffen, dass die Unternehmen sich in diesen schwierigen Zeiten besser positionieren können. Er positioniert sich auch ganz klar gegen staatliche Feinsteuerung, so wie er das nennt, spricht sich gegen einen Industriestrompreis aus, gegen eine Abwrackprämie, die ja auch kurzzeitig wieder kursierte. Und auf der anderen Seite muss man eben sehen, dass wir jetzt auch nicht die Erwartung haben dürfen, dass wenn all das passiert, plötzlich Wirtschaftswachstum durch die Decke geht, weil man eben die Rahmenbedingungen schon in den Blick nehmen muss. Also wir haben jetzt gerade schon einen krassen Anstieg der Leitzinsen hinter uns. Also die sind immer noch vergleichsweise hoch. Das ist was, was die ganze Zeit im Hintergrund die Konjunktur auch bremst und auch das Investitionsverhalten der Unternehmen bremst. Und wir sehen ja und wir diskutieren ja die ganze Zeit über den Standort und darüber, dass das Geschäftsmodell Deutschland am Ende ist oder zumindest sich stark abgeschwächt hat mit den Exportschwächen, dass wir nicht mehr so gut gegen China ankommen. Und diese ganze Gemengelage macht es schon sehr, sehr schwierig, trotz jetzt dieser Reformvorschläge, glaube ich, da große Wachstumsimpulse heraufzubeschwören.
Ja, bei Lindners Papier fand ich spannend, dass er eben genau diese zwei unterschiedlichen Sichtweisen auf die Wirtschaftspolitik deutlich gemacht hat. Das eine ist diese Vertikale, wie er es nennt, das heißt die Feinsteuerung, um es plastisch zu sagen, dass man eben bis in den Heizungskeller staatlicher Seite hinein regiert. Die andere Gegenposition war ja, dass man generell die Rahmenbedingungen schafft. Und da ist es eigentlich relativ deutlich in der Wirtschaftswissenschaft, dass man eher zu den Rahmenbedingungen tendiert, weil einfach der Staat nicht über die spezifischen Informationen verfügt, eben welche Heizung beispielsweise, wenn wir hier bleiben, ist denn an welchem Standort denn die günstigste. Und der Gegenentwurf wäre eben, wir setzen klar auf einen CO2-Preis und dieser steigende CO2-Preis sorgt dann dafür, da wo es sich lohnt, dass man dann umsteigt. Und diese zwei Positionen, das fände ich, glaube ich, ganz spannend oder das ist der richtige Weg, wenn man in dem Wahlkampf klar diese Position gegeneinander stellt, auch mit Argumenten unterlegt und dann der Wähler wirklich entscheiden kann, wofür er sich denn entscheiden wird in der Wahlurne.
Aber braucht es wirklich die eine oder die andere Position oder sind eben die geopolitischen Herausforderungen, die Welt an sich, ist die einfach auch zu komplex für dieses Schwarz-Weiß-Denken, das man ja über viele Jahre auch in der Wirtschaftspolitik hatte? Also brauche ich nicht vielleicht eine Kombination aus unterschiedlichen Maßnahmen? Gerade Ihr Institut, das IW, hat ja berechnet, dass es eben Milliarden an Investitionen auch braucht, auch staatlicher Investitionen, zum Beispiel in die Infrastruktur.
Infrastruktur ist ja genuin staatliche Aufgabe und die musste erfüllen. Und wir sehen ja jetzt schon plastisch, dass in der Infrastruktur wirklich Probleme da sind, wenn plötzlich Brücken einstürzen oder wenn Teile von Brücken runterfallen und der Bahnverkehr gesperrt wird. Das heißt, hier sehen wir wirklich Nachholbedarf und das ist eben keine Feinsteuerung, das ist dann tatsächlich Investitionsaufgabe, die der Staat auch machen muss. Beispielsweise wäre es auch Aufgabe, das Bildungssystem, wo es nachhaltige Probleme gibt, Bildung, wir sind ja arm an Rohstoffen, das wäre dann, wenn wir da Potenziale heben, wirklich auch ein Erfolgsfaktor für die Zukunft. Und der letzte Punkt, es geht ja auch nicht darum, dass der Staat entscheidet, welches Unternehmen aus welcher Branche wird wo angesiedelt und mit wie viel Geld locken wir es dahin, sondern die generellen Grundbedingungen wären eben gute Infrastruktur, gute Bildung, gute Verfügbarkeit von Fachkräften und dann kommen die Unternehmen von alleine und zwar die, wo sich der Standort auch wirklich rechnet und nicht die, wo ein Minister am Schreibtisch glaubt, dass es hier mal positiv wirken könnte.
Das sehe ich auch so. Es kommt jetzt auf die richtigen Standortfaktoren an, denn am allerwichtigsten ist, dass private Investoren wieder bereit sind, in Deutschland zu investieren. Hier brauchen wir vor allen Dingen eine verlässliche Politik, die eben nicht auf Subventionen und Detailregulierung basiert. Und das Ergebnis sehen wir jetzt. Wir befinden uns im zweiten Jahr einer Rezession wegen sehr vielen Subventionen und extrem viel Regulierung. Stattdessen müssen wir die Standortnachteile endlich mutig strukturell reformieren. Das bedeutet, die Steuern müssen runter, weil sie nicht mehr wettbewerbsfähig sind. Auch die Energiekosten sind international zu hoch. Die Bürokratie muss massiv gecuttet werden, weil sie auch unendlich hohe Kosten verursacht. Und die Sozialversicherungskosten explodieren. An diese strukturellen Nachteile müssen wir ran und die als erstes reformieren. Dann werden auch private Investoren viel, viel mehr wieder in den Standort Deutschland investieren.
Ja, das sind also interessante Punkte. Ich würde aber gerne nochmal da einsteigen und zwar, also Thema Unternehmenssteuer senken. Das klingt ja erstmal nach einer super Idee, um wirklich den Unternehmen wieder mehr Investitionsanreize zu bieten. Aber es ist schon auch interessant, da nochmal so ein bisschen über den Tellerrand zu schauen. Also zum Beispiel in Frankreich, die haben zum Beispiel eine niedrigere Unternehmenssteuer, aber unter anderem auch ein großes Problem, was die Staatsausgaben angeht. Also die überlegen tatsächlich gerade, die Unternehmenssteuer wieder zu erhöhen, einfach um mehr Einnahmen zu generieren, um dann die Schuldenquote abbauen zu können. Auch die USA haben ja die Unternehmenssteuern stark gesenkt. Großer Wettbewerbsvorteil, aber auch die werden jetzt unter der Präsidentschaft von Donald Trump schauen müssen, wie das mit den Schulden weitergeht. Weil ich habe zum Beispiel mit Herrn Rudi Bachmann gesprochen, das ist ein Ökonom, der in den USA lehrt und der sagt, die USA sind auf einem explodierenden Staatsschuldenkurs. Und man darf, glaube ich, nicht unterschätzen, dass wir jetzt schon ein Problem hätten, wenn wir die Einnahmen aus der Unternehmenssteuer einfach aufgeben und dann ein neues Loch im Haushalt haben. Also das kann man auch nicht ausgleichen, indem man dann auf der anderen Seite den Sozialstaat abbaut. Also das steht schon in keinem Verhältnis. Und noch ein anderer Punkt zu den Bürokratielasten. Ich glaube, da muss man auch differenziert drauf schauen. Also ich glaube, Konsens ist ja mittlerweile, dass das Lieferketten-Sorgfaltsgesetz vielleicht eine gute Idee war, aber in der Umsetzung schon eine Belastung für die Unternehmen ist.
Wollte nicht da jemand mit der Kettensäge sogar ran?
Ja, das hat ja dann auch Habeck auch übernommen als Sprachbild. Aber so andere Sachen wie die Taxonomie oder die Nachhaltigkeitsberichterstattungspflichten, die den Unternehmen auferlegt wurde. Also da kann man jetzt nicht einfach sagen, tschüss,
alles
das
weg hier.
Mhm. Genau.
Bleiben wir doch mal bei dem Thema Steuern runter. Also natürlich, das hören die Unternehmen gern, Frau Ostermann, aber auf der anderen Seite brauchen wir in Deutschland ja auch Geld, um all diese Dinge zu finanzieren, die Herr Rusche gerade angesprochen hat. Also wo soll denn all dieses Geld herkommen, wenn wir jetzt die Energiekosten senken mit staatlicher Unterstützung und auch noch die Steuern senken?
Man muss ja dazu sagen, dass wir jedes Jahr aufs neue Rekordsteuereinnahmen haben in Deutschland, dass der Staat aber trotzdem die Probleme im Land nicht löst und eben nicht performt für die Bürger. Und wir lösen das Problem mit Sicherheit nicht, wenn wir jetzt die Schuldenbremse aussetzen, wie Herr Habeck das vorschlägt, und weitere neue Schulden machen, um Wachstum zu erkaufen. Denn wir haben die Tragfähigkeit gar nicht. Die Tragfähigkeit für weitere Schulden hätten wir nur, wenn wir wirtschaftliche Stärke hätten. Und dafür brauchen wir eben die strukturellen Reformen. bekommen. Jetzt wurde das Beispiel Frankreich genannt oder auch USA, aber bleiben wir mal bei Frankreich, das überlegt würde, die Steuern wieder zu erhöhen, weil die Schulden so hoch sind. Und genau das erwarten Unternehmer auch, dass die Steuern erhöht werden, wenn weitere Schulden aufgenommen werden. Wir haben hier aber ein Wachstumsproblem, wir haben ein Investitionsproblem und wir müssen gerade den privaten Sektor wieder motivieren, in Deutschland zu investieren. Das wird aber niemand tun, wenn die Erwartung da ist, dass die Steuern dann noch weiter steigen werden, denn wir haben ja schon Höchststeuern in Deutschland. Das heißt, wir müssen an die strukturellen Reformen ran, an unsere Wettbewerbsfähigkeit. Und das bedeutet natürlich auch, dass wir unsere sozialen Sicherungssysteme tragfähig und wettbewerbsfähig machen müssen für die Zukunft. Die Frühverrentungsprogramme müssten beispielsweise abgeschafft werden. Das Renteneintrittsalter muss unbedingt an die Lebenserwartung angepasst werden. Solche Reformen brauchen wir. Und erst dann können wir darüber sprechen, dass wir weitere Schulden aufnehmen, wenn unser Standort wieder wettbewerbsfähig ist und wir eben auch Wachstum aus eigener Kraft wieder generieren können.
Also das erste ist mal die Schuldenregel, da bin ich vielleicht ein bisschen umstritten in meinem Institut, daran würde ich garantiert festhalten, weil die Tatsache ist einfach, Steuergeld ist knapp und das Geld, was der Staat einnimmt, muss er ja vorher den Bürgerinnen und Bürgern wegnehmen und die Schuldenbremse zeigt ihm klar vor Augen, dass es eben darauf ankommt, das kostbare Geld, was er von den Bürgerinnen und Bürgern eben hat, genau so zu verwenden, dass es auch den höchsten Nutzen liefert und ihm auch zeigt, dass die Mittel tatsächlich knapp sind. Dann das Zweite, ist es wirklich so, dass Deutschland strukturelle Probleme hat? Ja, das heißt, seit dem Ukraine-Krieg, dem Überfall Russlands eben auf die Ukraine, ist unser Geschäftsmodell gefährdet, insbesondere wegen diesen geostrategischen Konfrontationen zwischen den USA und China.
Weil wir einfach nicht mehr so exportieren können, wie wir das über Jahrzehnte gemacht haben und auch nicht importieren, wie wir es über Jahrzehnte gemacht haben. Also das deutsche Modell, billig Sachen aus China nach Europa zu bringen und deutsche hochpreisige, technologisch fortschrittliche Güter dann nach China und in die USA zu exportieren, das funktioniert einfach nicht mehr.
Genau, unser Modell waren eben Rohstoffe aus Russland, billige, günstige Vorprodukte aus China und die haben wir dann umgewandelt. Und wenn eben dieses Geschäftsmodell ins Wanken gerät, wegen Protektionismus, wegen den Sanktionen, dann haben wir erstmal ein strukturelles Problem. Es spricht, glaube ich, nichts dagegen, ein Sondervermögen aufzulegen, wie analog zur Bundeswehr, was beispielsweise nur für Infrastruktur gilt. Ja, das heißt, das kann man als Sonderhaushalt, glaube ich, darstellen oder Sondervermögen, wie es euphemistisch heißt, müsste man darauf achten, dass eben die Infrastrukturausgaben man nicht da rein verlegt, sondern müsste man vielleicht irgendeine Instanz einführen, vielleicht den Bundesrechnungshof, wo man darlegen müsste, warum man in dem normalen Haushalt die Infrastrukturausgaben zurückfährt, in dem normalen großen Haushalt, der dann auch über lange Zeit angelegt werden sollte, also vielleicht 10 Jahre, damit die Unternehmen sich tatsächlich verlässlich daran anpassen könnten.
Aber das ist ja dann schon interessant. Also Sie wollen quasi an der Schuldenbremse festhalten, aber dann doch in Infrastruktur investieren über so ein Sondervermögen. Also da fragt man sich ja schon, okay, könnte man nicht auch einfach diese Investition tätigen, indem man die Schuldenbremse so reformiert, dass eben mehr Platz da ist für genau diese Investition?
Diese Idee gibt es ja auch, dass man sagt, ja, die Schuldenbremse so reformieren, dass eben in die Zukunft gerichtete Investitionen in Zukunftstechnologien zum Beispiel, dass die eben von dieser Schuldenbremse ausgenommen sind. Also könnte ja auch eine Idee sein.
Also wir hatten ja schon mal die Schuldenregel, dass man nur so viel Neuverschuldung haben können, wie es tatsächlich Investitionen gab. Und diese Schuldenregel, die wir jetzt haben, die wurde ja extra eingeführt wegen der Staatsschuldenkrise. Und das Problem ist eben damit, sobald diese Schuldenregel weg ist, kommen eben die Wünsche aus allen anderen Ressorts. Und bei Infrastruktur ist, glaube ich, unbestritten im fast gesamten Bundestag, dass es da wirklich Probleme gibt. Und hier könnte man auch mit einer genügend großen Mehrheit eben eine Zustimmung finden. Bei anderen Projekten könnte man das natürlich dann auch versuchen. Dann wäre vermutlich die Zustimmung aber geringer. Und dann nur, wenn die Mehrheit wirklich dafür ist, würden wir da auch eingreifen können.
Ich habe auch die große Befürchtung, dass Politiker, wenn sie denn eben noch mehr Geld zur Verfügung haben über Schulden, dann eben noch weniger Druck haben, endlich mutig strukturelle Reformen für die Wettbewerbsfähigkeit umzusetzen, sondern das Geld benutzen, um weiter Wahlgeschenke zu verteilen und eben nicht strukturell zu reformieren. Ich sehe die große Chance in der Schuldenbremse darin, dass Politiker jetzt wirklich Druck haben, die richtigen Prioritäten für das Land zu setzen. Und ich denke, denke, wenn wir weiter noch mehr Geld über Schulden bereitstellen, dass wie die letzten 20, 30 Jahren schon gesehen, dass Politiker eben nicht diese Mittel investiv einsetzen werden, sondern weiter in konsumtive Umverteilung setzen werden. Und das wäre falsch.
Es geht, glaube ich, schon in der Diskussion auch um Priorisierung. Also alle sagen, wir brauchen Geld für bestimmte Bereiche. Und die Diskussion ist eben, in welche Bereiche fließt jetzt dieses Geld, in welche Maßnahmen fließt dieses Geld. Und da hat die FDP, da hat Christian Lindner in seinem Strategiepapier auch einen Bereich ausgemacht, wo sich vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein, wie er sagt, Wettbewerbsnachteil für die deutsche Wirtschaft beheben lässt, nämlich bei den Anstrengungen in die Klimapolitik. Frau Adams, auch das versteht er ja als, sage ich mal, Impuls für die deutsche Wirtschaft, eben nochmal über klimapolitische Maßnahmen zu sprechen. Wie sehen Sie das?
Also ich finde es total problematisch, an den Zielsetzungen zu sägen, die wir uns international gegeben haben. Über den Weg zu diskutieren, wie wir da am schnellsten und am effektivsten hinkommen, finde ich total sinnvoll. Also man muss sich ja auch immer wieder vor Augen führen, dass wir das mit der Klimapolitik zum ersten Mal machen. Da gibt es jetzt nicht 30, 40 Jahre Klimapolitik, auf die wir zurückblicken können, aus der man schon hätte Lehren ziehen können. Also das ist alles auch so ein bisschen jetzt der erste Versuch und dass dann vielleicht mal was in die falsche Richtung läuft und irgendwas zu überambitioniert war, meinetwegen. Aber das ist auf jeden Fall und es darf kein Grund sein, die Ziele in Frage zu stellen und dann auch die Glaubwürdigkeit von Europa in Sachen Klimapolitik damit zu beschädigen.
Vielleicht kann ich mal zwei Punkte dazu sagen. Also der erste ist ja, was Christian Lindner auch sagt, Deutschland das Ziel, bis 2045 klimaneutral zu werden. Die EU hat das Ziel 2050. Das sehen wir, glaube ich, relativ oft in der Regulierung, dass Deutschland immer noch auf die europäische Regulierung eins draufsetzt. Das heißt, wir hatten beispielsweise das Lieferkettengesetz in Deutschland, obwohl klar war, dass auf europäischer Ebene schon mal eins kommt. Das heißt, wir fangen schon mal damit an, drehen vielleicht noch ein paar Maßnahmen mehr, als es eigentlich notwendig wäre. Und Lindners Punkt wäre jetzt, wir nehmen eben nicht 2045, sondern 2050, gibt uns eben dann 5 Jahre mehr Zeit.
Ja, also da muss ich schon mal die ketzerische Frage stellen, macht das denn Kohl dann wirklich fett, diese 5 Jahre?
Das habe ich mich auch schon gefragt.
Also das Problem ist, bei der Klimapolitik und generell bei Maßnahmen haben wir so 80-20-Regel. Das heißt, 80% der Wirkung erreichen wir mit 20% der Mittel. Das heißt, ein großer Schub für die Reduzierung der CO2-Maßnahmen war einfach die Abschaltung der Schwerindustrie der DDR. Das heißt, am Anfang kann man relativ große Effekte mit wenig Geld erzielen, aber je weiter man fortgeschritten ist, umso teurer wird das alles. Das heißt, die letzte Tonne CO2 irgendwo rauszubekommen, das wird dann schwierig, weil das ist dann vielleicht irgendwie eine Glasschmelze, die wichtige Ampullen für lebenswichtige Medikamente oder eine chemische Anlage, die wichtige Vorprodukte für wichtige Medikamente herstellt. Dieses letzte rauszukriegen, das ist dann extrem teuer. Und diese teuren, hohen Kosten nochmal auf 5 Jahre zu verteilen, das wäre dann schon mal eine Entlastung und nicht nur eine Entlastung, sie würde uns auch im Wettbewerb mit den europäischen Partnern, die sich dann an die 2050er-Regel halten, auch helfen.
Ja, und was ich auch immer schwierig finde, ist das deutsche Goldplating, dass wir also europäische Gesetze immer übererfüllen wollen und noch schärfer oder noch schneller diese Gesetze umsetzen wollen, wie zum Beispiel auch das Lieferkettengesetz, was vorher schon erwähnt wurde, wo Robert Habeck gesagt hat, jetzt kommen wir mit der Kettensäge. Leider sind das nur Lippenbekenntnisse, weil er seine Partei nicht hinter sich hat und die Grünen im Europaparlament und auch in Deutschland da seine Ansicht nicht unterstützen und dagegen sind. Und so ist es hier jetzt bei den Klimazielen auch. Also da sollte Deutschland mit Europa das gleiche Ziel haben. Und die wirkungsvollste und effizienteste Umsetzung wäre wirklich über den europäischen Emissionshandel, der sektorübergreifend auch in Deutschland viel schneller umgesetzt werden müsste als erst 2027. Wir haben anhand von Zahlen des Wirtschaftsministeriums gesehen, dass die CO2-Einsparung anhand von Habecks detailregulierender Subventionspolitik 300% teurer ist als der europäische Emissionshandel. Wir können also mit dem Emissionshandel, der ja nun die CO2-Einsparung auch über den Deckel garantiert, viel, viel mehr mit den gleichen Mitteln erreichen als über diese teure Subventionspolitik.
2 Punkte. Der erste ist, warum will Deutschland 2045 schon klimaneutral werden? Man muss sich das Ganze so vorstellen, es gibt ja einen Deckel sozusagen. Es gibt noch ein verbleibendes Budget an CO2-Emissionen, die wir als EU ausstoßen dürfen, um den Pariser Klimavertrag gerecht zu werden und einzuhalten. Und der Grund, warum Deutschland da besonders ambitioniert ist, das sich gefragt wird, okay, wie können wir denn jetzt diese Last, dieses Budget einzuhalten, am besten verteilen? Das geht vor allen Dingen nach zwei Faktoren, und zwar, wer produziert denn die meisten Emissionen und wer hat am meisten Geld, diese Transformation zu bezahlen? Und das ist eben in beiden Fällen Deutschland, als größte Volkswirtschaft und als größter Emittent von Emissionen in Europa. So, und deswegen ist es in diesem Kontext gerechtfertigt, dass Deutschland da auch diese Vorreiterrolle einnimmt. So, und das Zweite ist, es wird dann immer auf den Emissionshandel verwiesen, und das ist auch total richtig. Das ist das wichtigste Instrument, das wir haben zur Bekämpfung des Klimawandels. Aber das ist kein Selbstläufer, sondern wir haben dann auch da Zielvorgaben. 2027 kommt jetzt der zweite Emissionshandel. Der wird vor allen Dingen die Sektoren Verkehr und Gebäude treffen. Und da wird ja jetzt schon diskutiert, dass die CO2-Preise, die da entstehen könnten, aufgrund eines auktionsbasierten Mechanismus, also dass da nicht vorgegeben wird, wie jetzt aktuell in Deutschland, eine Tonne CO2 kostet 45 Euro, sondern da wird es dann wirklich das Ergebnis einer Auktion sein und da entsprechend höhere Preise auch entstehen. Und das wird schon zu großen Verwerfungen führen und ja erstmal auch...
Es wird teurer werden einfach, oder?
Genau, und zu einem Verlust an Wettbewerbsfähigkeit führen, weil alle Unternehmen, die noch mit fossiler Energie in dem Moment heizen, das wird dann erstmal ein Nachteil sein. Und dann werden wir die Diskussion noch stärker haben um die Wettbewerbsfähigkeit. Und deswegen ist es einfach kein Selbstläufer zu sagen, wir setzen auf den Emissionshandel und dann wird schon alles gut.
Ja doch, weil dann die ganzen Marktteilnehmer selbst entscheiden können, wie sie CO2 einsparen. Das wissen die nämlich alle viel, viel besser als einzelne wenige Politiker, die eben meinen, dass sie alles besser wüssten als der Markt. Und dass das eben nicht der Fall ist, sehen wir ja anhand der Ergebnisse dieser detailregulierenden Politik in den letzten 2 Jahren. Wir sind das einzige Industrieland, das eben überhaupt nicht mehr wächst, und Investitionen finden hier nicht mehr statt, sondern im außereuropäischen Ausland. Und wenn Sie sagen, wir wären das Land, das am meisten Geld hat, das ist eben keine Selbstverständlichkeit. Es ist erwirtschaftet über Jahrzehnte durch die soziale Marktwirtschaft, die jetzt leider umgekehrt ist, umgedreht wurde in eher eine sozialistische Staatswirtschaft, planwirtschaftlich, und das Geld fließt ab. Die Investitionen sind hier nicht mehr. Wir brauchen die strukturellen Reformen, damit wir wieder wirtschaftliche Kraft haben und hier investieren können. Und wie sie investieren, das sollten die Unternehmen selbst frei entscheiden können, mit dem Cap, dass CO2 eingespart wird.
Ja, und zwar habe ich angefangen, VWL zu studieren 2005 in Magdeburg. Und da war schon Professor Weimann, der gesagt hat, naja, die ganze Energiewende, die wir da gestartet haben, das wird einfach die CO2-Emissionen überhaupt nicht reduzieren. Ja, das heißt, wir geben Geld aus, um Kohlekraftwerke, um Gaskraftwerke abzuschalten. Aber aufgrund des EU-Emissionszertifikatehandels werden diese Zertifikate dann frei und woanders kann man dann günstiger Kohle in die Luft pusten. Das heißt, quasi hat gesagt, es ist indirekt eine Subvention der polnischen Kohleindustrie. Was ich damit sagen will, Deutschland gibt schon sehr, sehr viel Geld aus. Ja, beispielsweise 2019 haben wir gemeldet 52 Milliarden, die wir ausgegeben haben an Beihilfen, und allein 40 Milliarden waren Klimaschutz, Energieeinsparmaßnahmen und so weiter. Aber da wir diesem Emissionszertifikatehandel beispielsweise beim EEG nicht vertraut haben, hat das am Ende uns Geld gekostet, aber EU-weit nicht wirklich die CO2-Emissionen reduziert. Das heißt, wir geben viel Geld aus, wir sind ambitioniert, es fehlt aber erheblich an Effizienz, und mehr Marktmechanismen könnten da durchaus wichtige Impulse liefern.
Frau Adamsen, es gibt aber auch Ökonomen, die sagen, klar, der Klimawandel bzw. das Handeln gegen den Klimawandel erfordert auf jeden Fall eine CO2-Steuer, aber eben auch Subventionen und auch andere Anreize. Und es sind jetzt nicht Ökonomen, wo man sagt, die kommen aus der Planwirtschaft, oder?
Ja, genau. Also da muss man aber so ein bisschen unterscheiden, wohin sollen diese Subventionen dann fließen. Da geht es dann vor allen Dingen auch um das Thema Infrastruktur, also Stromnetze ausbauen, das Wasserstoffkernnetz bereitstellen, was ja auch passiert. Aber sozusagen die vernünftigen Rahmenbedingungen bereitstellen, damit diese Transformation dann eben funktionieren kann. Und eben weniger diese Art von Subventionen, die wir jetzt auch gesehen haben, wie Intel in Magdeburg und so, wo dann einzelne Industrien gefördert werden sollen. Also das ist schon was, wo eigentlich Konsens unter Ökonomen ist, dass sowas nicht zielführend ist. Das andere Instrument, was auch der Sachverständigenrat in seinem Bericht befürwortet, sind diese Klimaschutzverträge, wie wir es jetzt zum Beispiel auch bei ThyssenKrupp sehen. Also wenn da jetzt grüner Stahl produziert werden soll, dann können diese Klimaschutzverträge erstmal dieses Kostendelta, also die Kostendifferenz, ne, was eigentlich die normale Stahlproduktion gerade kosten würde und dann, was es kostet, das grün zu machen, das wird dann jetzt erstmal vom Staat übernommen. Und das kann ein Weg sein, um Geschäftsmodelle, die sich jetzt am Anfang noch nicht lohnen, weil sie neu sind und weil sie noch nicht gut skalierbar sind, auszugleichen, dass es eben trotzdem umgesetzt wird.
Und die Transformation, ich meine, das sehen wir gerade auch zum Beispiel in der Autoindustrie, die Transformation der Wirtschaft kostet einfach auch sehr, sehr viel Geld. Auch deswegen haben wir in der Autoindustrie, aber auch in der Stahlindustrie und vielen anderen Branchen ja auch momentan diese Verwerfungen. Das heißt, man muss Geld in die Hand nehmen, um die Wirtschaft umzubauen. Und die Frage ist eben, woher dieses Geld kommen soll. Da gibt es einen Vorschlag von Bundeswirtschaftsminister Habeck, den würde ich auch noch mal zur Diskussion stellen. Der Deutschlandfonds, er sagt, Firmen, die investieren, die sollen unbürokratisch eine Investitionsprämie von 10% bekommen. Könnte das nicht Unternehmerinnen und Unternehmer motivieren, eben Geld in die Hand zu nehmen und den Umbau der Wirtschaft dann auch voranzutreiben? Weil genau daran fehlt es uns ja im Moment.
Wenn wir das jetzt so umsetzen würden, wie Robert Habeck das vorschlägt, und mal davon ausgehen, dass 500 Milliarden pro Jahr in Deutschland investiert werden, dann müssten wir für diese 10% auf alles Subventionen auf jeden Fall 50 Milliarden Euro extra Schulden bereitstellen. Und schon jetzt im Bundeshaushalt stehen da 40 Milliarden, die wir für Zinszahlungen auf Schulden auch bezahlen müssen und die eben dann auch nicht investiert werden können. Also es ist das gleiche Mantra, das jetzt schon seit 2 Jahren gemacht wird, das uns in diese Krise geführt hat, dass wir weiter Subventionen verteilen für Lieblingstechnologien, wo Herr Habeck sagt, das ist jetzt der richtige Weg, dabei weiß er das ja gar nicht. Das wissen nur die vielen, vielen Marktteilnehmer. Und es ist eben kein Wachstum aus eigener Kraft durch gute Rahmenbedingungen, die wettbewerbsfähig sind, sondern es ist wieder durch Schulden erkauft. Und genau das ist der falsche Weg, der dieses Land nicht zu Wachstum und zu Investitionen führen wird.
Also es wurden schon die Mitnahmeeffekt genannt. Dann haben wir vielleicht, wenn wir sagen, okay, das ist 4 Jahre lang oder so viel ist drin in dem Fonds, dann werden Investitionen vorgezogen, werden aufgeschoben, damit sie in den Fonds reinpasst. Und dann haben wir einen Boom quasi, während der Fonds läuft. Und davor und dahinter haben wir dann Flaute. Das heißt, wir haben Inflation mittendrin. Und davor und dahinter haben wir dieselben ökonomischen Probleme wie vorher. So ein System, wo man eben Steuergutschriften macht, fände ich eigentlich spannender, weil dann zahlt man eben nur weniger, wenn man auch tatsächlich eine gewinnbringende Investition gemacht hat.
Es gab ja, Frau Adamsen, vor ein paar Monaten eigentlich noch gerade auch beim Bundeskanzler, bei Olaf Scholz, den Traum vom grünen Wachstum. Ist es nur ein Traum oder brauchen wir jetzt einfach nur die richtigen Maßnahmen und dann kommen wir dahin? Wir haben, das hat jetzt nicht Scholz gesagt, sondern ein anderer Bundeskanzler, dann blühende grüne Landschaften in Deutschland, wenn wir jetzt nur die richtigen wirtschaftspolitischen Schritte machen?
Ja, ich glaube, das ist schon eine Vorstellung, die jetzt sehr hart in der Realität gelandet ist, weil, also es gibt ja wohl kaum größeren Kontrast zwischen der Vorstellung grünes Wachstum und der aktuellen Situation, in der wir uns befinden.
Aber warum? Ich meine, die Idee klingt ja erstmal ganz verführerisch. Ja, man entwickelt in Deutschland neue Technologien, grüne Technologien, die dann überall auf der Welt gebraucht werden. Wir sind Vorreiter, machen das, was wir schon immer gut gekonnt haben, nämlich neue Ideen schaffen und verdienen daran dann Geld. Also warum klappt das nicht?
Ja, also es war auch insofern verführerisch, als dass es eben genau die zwei Sachen zusammenbringt, dass wir diesen Wandel schaffen, diese große Herausforderung, Transformation, und dass wir das vor allen Dingen schaffen, ohne dass dabei irgendwas verloren geht oder dass wir auf irgendwas verzichten müssen oder umbauen müssen oder dass es eben an die Substanz geht. Mhm. Und ich glaube, das ist etwas, was sich jetzt herausstellt unter den aktuellen Rahmenbedingungen, die wirklich sehr, sehr schwierig sind, dass sich das nicht bewahrheitet und dass vielleicht das grüne Wachstum, das wir haben, einfach überdeckt wird davon, dass es schon einen Strukturwandel gibt jetzt in der Industrie, zum Beispiel in der Autoindustrie, wo man sieht, naja, wenn wir jetzt keine Verbrenner mehr bauen, dann bedeutet das natürlich, dass unsere Autokonzerne kleiner werden und auch eine Elektromobilitätswende bedeutet, dass wir da weniger Wertschöpfung haben und es braucht einfach weniger Produktionsschritte, um ein Elektroauto zu bauen. Also, dass da diese Anpassung passiert, bedeutet eben schon erstmal, dass wir jetzt aus rein wirtschaftlicher Sicht da schrumpfen. Und bis das ausgeglichen werden kann durch die ganzen grünen Technologien und so, in denen es ja super ist, wenn wir da Vorreiter sind, das wird dann, glaube ich, schon noch eine Weile dauern. Und ich befürchte schon, dass eben diese Transformation oder, ne, das, was wir jetzt sehen, dass die Deindustrialisierung stattfindet, dass das erstmal dominiert.
Ja, also ich bin der Überzeugung, dass grünes Wachstum möglich ist und dass es auch genau richtig ist zu sagen, wir müssen klimaneutral werden, denn wir wollen, dass auch unsere Kinder und die nächsten Generationen eine gute Zukunft auf diesem Planeten haben. Wir müssen es halt einfach anders angehen. Wir geben ein Ziel vor der CO2-Reduktion, aber den Weg dahin, den entscheiden die Menschen selber, denn die Menschen sind innovativ, sie können selbst gute Lösungen entwickeln, sie sind tatkräftig, wenn man sie nur lässt. Und da darf man sie nicht überfrachten mit Bürokratie und viel, viel, viel zu teuren Rahmenbedingungen, sondern man muss sie entlasten und ihnen Freiheiten geben mit dem einen Ziel, was eingehalten werden muss. Und das wäre der Weg, der effizient wäre und der mit Sicherheit dazu führen würde, dass wir auch grünes Wachstum erzeugen könnten und auch CO2-neutral werden könnten.
Ja, das Problem mit diesem grünen Wachstum ist, Wachstum kommt eigentlich aus den Investitionen, aber das Problem ist, von einem großen Teil von dem, was wir jetzt unter Grün verstehen, das ist eher keine Investitionen, sondern das sind Konsumtion, also Konsum. Ja, beispielsweise haben wir jetzt Moorburg, das wird, glaube ich, in diesen Tagen abgerissen, eines der effizientesten Kohlekraftwerke in Hamburg, war, glaube ich, nur wenige Jahre am Netz. Das wird jetzt abgerissen, obwohl es voll funktionsfähig war, und wir ersetzen es durch was anderes. Das heißt, wir haben hier keine Investition, sondern wir nehmen etwas, was schon funktioniert hat, reißen es ab und bauen irgendwas anderes hin. Oder wir nehmen ein Auto, das noch fährt, aber verschrotten es, weil wir es dann durch ein neues Auto ersetzen
müssen. Das sind die Kosten, von denen Christian Lindner auch spricht. Die Kosten für den Umbau, die jetzt eben, weil wir uns auch so einen ambitionierten Zeitplan gesteckt haben, die dann eben relativ hoch sind, oder?
Genau, das ist so am Anfang diese hohen Kosten, die nicht wirklich Investitionen sind. Investitionen langfristig wäre in gute Rahmenbedingungen. Man hat einen Pfad für den CO2-Preis, der sich anpassen wird. An den kann man sich dann anpassen. Und dann entwickeln wir auch Lösungen, die effizient das Klima schützen. Und die könnten wir dann auch verkaufen. Das ist zumindest die Idee.
Darf ich dazu noch kurz was sagen?
Klar.
Also genau, ist es eben so, was wir jetzt sehen, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass ganz viel von dem Kapitalstock, den wir aufgebaut haben, der ist fossil. Und das passiert jetzt genau, dass wir versuchen, den durch grüne Technik, durch grüne Technologien zu ersetzen. Und das bedeutet eben unterm Strich nicht, dass dadurch Wirtschaftswachstum generiert wird. Gleichzeitig muss man aber auch sehen, dass wir ja auch jahrelang politisch diese Investitionen in fossile Infrastruktur auch gefördert haben und das auch immer noch tun.
Zum Beispiel?
Also so, ja, Stichwort fossile Subventionen. Da geht es zum Beispiel um das Dienstwagenprivileg oder darum, dass es auch das Unternehmen auch Steuervergünstigungen bekommen für Strompreise und so. Das sind ja schon einige Milliarden, die da zusammenkommen. Und das wäre ja zum Beispiel auch eine Quelle, aus der man dann Unternehmenssteuer finanzieren könnte, wenn man sagt, wir streichen jetzt einfach, es ist sehr kompliziert, aber wir streichen jetzt einfach fossile Subventionen.
Ja, auch die Erneuerbaren kriegen jedes Jahr weiterhin über 20 Milliarden Euro Subventionen. Wir müssen Subventionen streichen für jegliche Formen und einfach Technologieoffenheit zulassen.
Aber heißt das, Frau Ostermann, dass Sie auch für den Abbau fossiler Subventionen sind, also dass man das Dienstwagenprivileg aufgibt und dass man auch die Stromsteuervergünstigung für Unternehmen aufgibt?
Wir Familienunternehmer sagen, dass man alle Subventionen per Rasenmähermethode deutlich kürzen müsste. Denn wenn man sich den aktuellen Bundeshaushalt ansieht, da gibt es eine soziale Umverteilungsquote inklusive aller Subventionen von fast 70% sämtlicher Mittel. Also müssen Subventionen generell massiv runtergefahren werden, auf jeden Fall. Und was die Stromkosten angeht, da muss natürlich das Energieangebot ausgeweitet werden, damit die Stromkosten auch sinken können mit mehr Angebot. Aber eben da ist es wichtig, das CO2-Cap vorzugeben und den Weg, wie wir das dann erreichen, frei den vielen Marktteilnehmern zu überlassen.
In der aktuellen Diskussion, finde ich, klingt es manchmal so, als ob der Klimaschutz unsere Wettbewerbsfähigkeit behindert und ob wir uns da so ein bisschen, vielleicht überspitzt formuliert, ob wir uns da entscheiden müssen. Wollen wir jetzt Wachstum oder wollen wir vielleicht Wachstum in der Zukunft und jetzt erstmal Investitionen in den Klimaschutz? Und genauso geht es mir bei der zweiten Diskussion, dass ich auch den Eindruck habe, da wird das eine gegen das andere so ein bisschen aufgerechnet. Also die Diskussion, Frau Ostermann, Sie hatten es am Anfang der Sendung auch schon angesprochen, Sozialstaat oder Wettbewerbsfähigkeit. Also stecken wir mitten in dieser Diskussion eigentlich drin, also sparen auf Kosten des einen, damit die anderen dann profitieren, in der Hoffnung, dass das dann die Wirtschaft eben wieder in Schwung bringt?
Naja, wir müssten einfach unseren Sozialstaat auch deutlich effizienter und zielgenauer gestalten, dass die Menschen, die wirklich Hilfe brauchen, diese auch bekommen. Aber mir kann niemand erklären, dass jemand schon mit Anfang 60, der einen Schreibtischberuf hat, beispielsweise in Rente gehen muss. Mir kann auch niemand erklären beim Bürgergeld, dass Menschen, die fit wären und in der Lage, arbeiten zu gehen, es eben nicht tun, weil es sich für sie nicht rechnet, weil das Bürgergeld attraktiver ist. Und an solche mutigen strukturellen Reformen müssen wir als allererstes rangehen und diese beseitigen. Denn das Prinzip der sozialen Marktwirtschaft ist ja das Richtige, dass wir Wirtschaftskraft haben, dass wir Wertschöpfung erwirtschaften und dass wir dabei denen helfen, die schwach sind und die wirklich Hilfe brauchen. Und damit das weiter langfristig möglich ist, müssen wir die sozialen Sicherungssysteme reformieren, damit sie auch für die jüngere Generation tragbar sind. Denn es sind nun mal viel weniger jüngere Menschen, die in Zukunft diesem Arbeitsmarkt noch bereitstehen, um Sozialversicherungsbeiträge zu erwirtschaften.
Die Frage ist eben schon, Frau Adamsen, wie viel kann man da einsparen? Also wie viel Potenzial kann ich da überhaupt heben?
Ja, also wenn es um die großen Hebel bei den Sozialausgaben geht, dann ist es schon auf jeden Fall die Rente, weil die Bezuschussung aus dem Bundeshaushalt an die Rente ist deutlich größer als das, was wir fürs Bürgergeld ausgeben. Und da wird aber auch nicht so wahnsinnig viel zu holen sein. Also ich glaube, das auch selbst mit einer Reform, das Einzige, was man da verhindern kann, ist, dass die Ausgaben in der Zukunft dann noch weiter steigen werden. Also ich gehe total mit, dass wir da in Sachen Rentenalter also dass das auf jeden Fall passiert. Wobei auch mit einer Union gerade unklar ist, ob man das wirklich bekommt. Mhm. Aber nochmal zu dem Thema, dass sich so anfühlt, als würden da wichtige gesellschaftliche Diskussionen so gegeneinander ausgespielt werden. Also haben wir entweder Klimaschutz oder Wettbewerbsfähigkeit. Ich glaube, das ist schon problematisch, wenn man das so gegeneinander ausspielt. Und das ist dann sehr viel kurzfristige Wettbewerbsfähigkeit versus eine langfristige Wettbewerbsfähigkeit, die wir nur haben werden, wenn wir der Nachhaltigkeit den Stellenwert einräumen, die es braucht. Weil zu glauben, dass wir ohne wirklich sehr, sehr strengen Klimaschutz dann auch die Grundlage fürs Wirtschaften in den nächsten Jahrzehnten erhalten, ist halt, ja, also das wird auf jeden Fall schwierig werden. Das muss man schon zusammendenken und dann da das zusammenbringen und Kompromisse schaffen. Anders wird es nicht gehen.
Die Frage ist, wer ist in der Lage, diese Kompromisse auch zu schaffen? Also wenn wir jetzt noch mal ein paar Wochen, Monate in die Zukunft schauen, dann haben wir wahrscheinlich, hoffentlich eine neue Regierung. Wie könnte die Position dieser neuen Regierung dann aussehen? Was ist auch realistisch, wenn wir auf das aktuelle Parteienbild gucken? Also was ist eine realistische Wirtschaftspolitik für Deutschland nach der nächsten Wahl unter den aktuellen Gegebenheiten?
Also egal, welche Parteien da jetzt demnächst regieren werden, wichtig ist, dass sie sich alle auf die Wirtschaftspolitik fokussieren, auf die richtige. Und das bedeutet Kostensenkung, Angebotspolitik, strukturelle Reform für eine ganzheitliche Politik. Nur dann wird es auch möglich sein, diese großen Herausforderungen unserer Zeit, die wir haben, zu bezahlen und diese auch wirklich umzusetzen.
Also was ich mir jetzt wünschen würde, wäre, dass einfach die Parteien klar sagen, was sind denn ihre Prioritäten, wie wollen sie das umsetzen und dabei keine Rücksicht nehmen auf mögliche Koalitionspartner oder so weiter, die sie dann finden können.
Aber habe ich dann nicht erst recht wieder eine Polarisierung und es wird umso schwieriger, nach der Wahl dann wieder zueinander zu finden?
Aber das ist ja gerade das Schöne an der Demokratie, wenn jeder genau das reinstellt, wofür er sich denn stark machen würde, können die Bürger sich dann entscheiden. Und je nachdem, wie dann zusammenkommt, muss man dann eben die tragfähigen Kompromisse finden. Nur die Kompromissfindung quasi vor der Wahl vorwegzunehmen, das fände ich, glaube ich, wenig günstig.
Ja, also ich glaube, am Ende würde es vor allen Dingen dann funktionieren, wenn alle Parteien auch bei den Lieblingsprojekten Abstriche machen. Also was ja zum Beispiel vorstellbar wäre und was auch von einer breiten Basis, glaube ich, von Ökonomen vorgeschlagen wird als strukturelle Reform, wäre zum Beispiel eine Einkommensteuer zu senken und dafür eine Art Vermögenssteuer oder Erbschaftssteuer zu erhöhen. Weil was für Deutschland besonders ist, dass wir im Vergleich zu anderen Ländern eben Arbeitseinkommen, Löhne sehr, sehr hoch besteuern, aber dafür Vermögen sehr, sehr niedrig besteuern. Und Deutschland gehört zu den Ländern mit der größten Vermögensungleichheit. Und das könnte halt insofern auch an das Gerechtigkeitsempfinden der Leute appellieren, dass man sagt, Arbeit muss sich lohnen und wer ganz viel arbeitet, der darf auch viel verdienen. Aber andersherum gleichen wir das dann aus, indem wir sagen, okay, da müssen jetzt eben die Erbschaften und die Vermögen ran. So. Dann ist noch ein anderer Punkt, gerade auch vor dem Vorzeichen der Demografie, dass wir noch viel, 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 viel mehr auf das Thema Einwanderung setzen müssen. Also da werden wir einfach nicht drum herum kommen und da brauchen wir, glaube ich, eine größere Offenheit, das noch anzusprechen.
Das war das SWR-Kulturforum zur Frage Rezession und Ampel aus. Wie kommt die Wirtschaft aus der Krise? Es diskutierten Henrike Adamsen von der Wirtschaftswoche, Marie-Christine Ostermann vom Verband Die Familienunternehmer und Dr. Christian Rusche vom Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln. Mein Name ist Geli Hensoldt. Danke Ihnen fürs Zuhören.